Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche.
Das ist der Podcast der Ivana AG. Nach einer längeren Winterpause sind wir jetzt nun zurück. Mein Name ist Florian Lohr oder kurz Flo. Bin seit 2 Jahren jetzt bei der Ivana AG, habe hier als Werkstudent angefangen und übernehme jetzt hier den Podcast von Andi. Virtuell gegenüber von mir sitzt heute Martin Teiber, Chef des Operations Team der Ivana AG. Hi Martin.
Grüß Florian, servus.
Du sitzt in Frankfurt. Im Homeoffice zurzeit. Wie ist das Wetter bei euch?
Aktuell mal tatsächlich schön sonnig und heute auch warm, nachdem wir ja lange verbringen hatten. Im Gegensatz zu dir sitze ich im Frankfurter Büro, das ist richtig, oder im ehemaligen Frankfurter Büro, jetzt im Frankfurter Umfeld, wo ich wohne, im Homeoffice. Und ja, bei uns ganz gut. Bei dir in Regensburg, wie sieht es dort aus?
Im Gegensatz zum Namen regnet es heute mal nicht. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Blauer Himmel, um die 19, 20 Grad. Also der Sommer kann kommen langsam.
Sieht so aus, es wird ja schon langsam auf uns zukommen, richtig.
Zum Glück, hoffentlich. Dann, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wo hast du studiert, was hast du studiert? Wieso bist du damals zur Ivana AG gekommen? Genau.
Gerne, ja. Also was habe ich studiert? Ich habe ursprünglich mal Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur studiert, das Ganze in Frankfurt, war danach 10 Jahre lang Berater gewesen in der Immobilienbranche. Das heißt, obwohl ich jetzt in dem PropTech arbeite, komme ich nicht aus der IT, sondern tatsächlich aus der Real Estate Branche. War wieder lang Berater gewesen, habe verschiedene Investoren, Bestandshalter bei strategischen Entscheidungen und auch bei Transaktionen vermehrt dann beraten. In der Zeit habe ich mich auch viel mit dem Thema Transaktionsdatenräume oder Datenräume an sich befasst und bin da so ein bisschen natürlich dann immer mehr in Richtung digitale Tools, Digitalisierung gekommen. Wo ich ursprünglich herkomme, vorm Studium, ich habe wie gesagt in Frankfurt studiert, bin aber eigentlich gebürtiger Österreicher, bin kurz vorm Studium aus privaten Gründen vom Umfeld von Wien eben in den Raum Frankfurt gezogen, habe meine Frau hier und mittlerweile auch 3 Kinder, also habe mittlerweile ganz gut Fuß gefasst hier in Deutschland.
Das klingt ja nicht schlecht, das heißt, du bist ja eigentlich so ein richtiger Immobilienexperte, sag ich mal, also schon viel miterlebt und bringst mir sicher einen großen Mehrwert für Ivana. Jetzt hier auch schon als Chef des Operations Customer Support Teams. Bevor wir jetzt weiter um Ivana sprechen, wieso du zu Ivana gekommen bist, wer dich damals geholt hat, etc., würde ich gerne 5 schnelle Fragen stellen und du einfach, was dir als erstes einfällt, einfach beantworten. Ne? Ja. Die erste, was hältst du von Ananas auf der Pizza? Ja oder nein?
Ja, lecker.
Rapid Wien oder Frankfurt-Fan?
Oh Gott, mit Fußball kannst du mich, ich will nicht sagen scheuchen, aber mit Fußball habe ich nichts am Hut. Ich freue mich tatsächlich, wenn ich von Eintracht was Positives höre, wie aktuell, dass sie ins Pokalfinale eingezogen sind. Von Rapid Wien kriege ich gar nichts mit.
Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Am liebsten kein Nutella, wenn, dann bitte ohne, weil da ist genug Fett drin.
Hast du eine Buchempfehlung für uns?
Vielleicht nicht für dich, aber für alle, die Kinder in der Pubertät haben oder gerade in angehenden Pubertät. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Chill mal, mit dem lustigen Untertitel Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Sehr unterhaltsam, aber gleichzeitig auch interessant. Ein Vater erzählt von pubertierenden Jugendlichen und war sowohl auf die lustige Art und Weise mit sehr überspitzten Anekdoten, aber auch ein bisschen, was der wissenschaftliche Hintergrund ist, der Pubertät und was dem Gehirn vorgeht. Also wie gesagt, allen Eltern, die Kinder in der Pubertät haben, wäre es zu empfehlen, interessant und sehr unterhaltsam.
Dann die letzte Frage auch schon. Da wurde ich mehr oder weniger gezwungen, die dir zu stellen. Wie trinkst du deinen Kaffee, mit oder ohne Milch und Zucker oder ohne Zucker?
Schwarz mit Zucker. Ein bisschen mehr Zucker, aber keine Milch.
Okay, gut. Also alle, wo der Martin irgendwann mal zu Besuch ist, bei Kundenterminen, jetzt wisst ihr, wie er seinen Kaffee trinkt.
Genau. Hat bislang immer funktioniert.
So.
Gut.
Lass uns zurückkommen zu Ivana. Seit wann bist du jetzt schon bei Ivana?
Ich bin seit April 2017 bei Ivana, also mittlerweile etwas über 6 Jahre. Ich bin auch, glaube ich, inzwischen der Mitarbeiter, der den ältesten Ivana-Arbeitsvertrag hat. Gibt es einen Kollegen, der ein bisschen früher schon für Ivana gearbeitet hat, damals aber noch in einer anderen Firma eines unserer Gründer. Ja, und wie gesagt, seit über 6 Jahren dabei. Das heißt, ich kenne das Produkt fast von Anfang an, würde ich fast sagen.
Wie kam damals eigentlich die Entscheidung? Ich meine, du hast ja gesagt, viel mit Transaktionen, Investoren etc. zu tun gehabt und dann einfach zu sagen, zu einem PropTech zu wechseln. Ich meine, Ivana gibt es seit 2016, 15, Roundabout, heißt, dabei waren ja noch in den Gründerfüßen, als du wirklich zu Ivana gewechselt bist. Wie kam damals die Entscheidung? Also, dass du einfach sagst, nee, den, ich sag mal, vielleicht auch den sicheren Job, den ich da hatte, gehe ich nicht so weiter oder will ich nicht mehr, sondern geh einfach in den PropTech, das gerade so in den Startlöchern steht.
Ja, das ist fast einfach zu beantworten. Und zwar der Sascha Donner, einer unserer Gründer, mit dem habe ich früher bereits 6 Jahre lang zusammengearbeitet, sehr gut und sehr eng zusammengearbeitet. Wir hatten damals das Thema auch Datenräume in unserem Unternehmen, für das wir damals gearbeitet haben, mit aufgebaut. Ich habe mich, wie gesagt, eben schon viel mit digitalen Transaktionsdatenräumen befasst und also mit dem Thema Digitalisierung an sich. Und er hat mich dann angesprochen, dass er eben dabei ist, Ivana zu gründen oder Ivana gegründet hat, zu dem damaligen Zeitpunkt schon zusammen mit dem Peter Moog, und hat mir ja die Vision von Ivana erzählt. Und da musste ich tatsächlich nicht lange nachdenken. Mir war recht klar, dass es eine extrem spannende Sache ist und eine tolle Vision und auch eine tolle Mission, auf der wir uns befinden ist. Und ja, da war die Entscheidung relativ schnell gefällt, dass das ein zukunftsträchtiger Weg ist. Digitalisierung in der Immobilienbranche ist nach wie vor ein großes Thema. Es sind viele Unternehmen, die da nach und nach jetzt aktiver werden. Da hat sich viel bewegt in den letzten Jahren. Zum damaligen Zeitpunkt war das aber tatsächlich etwas, was noch ein bisschen im Rückstand gewesen ist. Und wie gesagt, die Vision von Ivana ist absolut zukunftsträchtig, ist eine tolle Sache. Und Sascha hat mich da sehr schnell überzeugt, da dabei zu sein und mitzumachen. Und da musste ich tatsächlich nicht lange nachdenken. Auch meine vorherige Position, die auch sehr interessant gewesen ist, auch wie gesagt, auch mit dem Thema Transaktionen, Datenräumen zu tun hatte, dann doch aufzugeben und mich auf diese ja, auf diese interessante Mission zu begeben, Ivana beim Aufbau und beim Großwerden zu unterstützen.
Genau, du hast es gerade angesprochen, die Digitalisierung in der Immobilienbranche noch im Vergleich zu anderen deutschen Branchen wie Automobil, ich auch Gesundheit, ist ziemlich weit hinten. Sprich, ja, es gibt, glaube ich, noch enorm viel Aufholpotenzial. Und auch Ivana hat, glaube ich, einen großen Anteil daran, dass jetzt auch mehr Digitalisierung immer mehr im Munde ist, auch in der Immobilienwirtschaft, auch jetzt ChatGPT, was ChatGPT jetzt auch leisten kann. Was ihr vielleicht helfen kann. Ich glaube, da gibt es auch viel jetzt mit KI, aber nicht nur hauptsächlich mit KI, jetzt auch viele Anwendungen, wo man einfach die nächsten Schritte gehen kann, dass man eben nicht mehr so aus dem Bauchgefühl Entscheidungen trifft, sondern wirklich Daten und auf dem Fundament von Daten halt Entscheidungen trifft.
Ja, das ist richtig. Also das Thema Digitalisierung wird ja gern unterschiedlich gesehen. Zum damaligen Zeitpunkt haben viele Leute gesagt, wir arbeiten ja schon digital, weil sie ihr Papierdokument eingescannt haben und das jetzt als PDF vorliegen haben und per E-Mail verschicken können. Das ist aber nicht das, was wir als Digitalisierung verstehen. Wir wollen nicht nur mit PDF-Dokumenten, also mit digitalen Dokumenten arbeiten, sondern wir wollen eben tatsächlich die Dokumente als digitale Datensätze auch abbilden. Das heißt, lesen Dokumente ein, wir verorten die, wir klassifizieren sie, wir extrahieren auch Daten. Also wir schaffen wirklich eine Möglichkeit, digital weiterzuarbeiten und darauf eben Auswertungen fahren zu können, Reportings fahren zu können, natürlich auch suchen und filtern zu können. Das heißt, diese Mission eben weg vom Papierdokument und nicht nur weg hin zum PDF, sondern wirklich zu digitalen Datensätzen. Das ist das, was die Branche braucht, was wir sehen, was immer mehr auch Einzug nimmt in verschiedenen Unternehmen, aber wo es immer noch nach wie vor einen großen Nachholbedarf gibt. Also es gibt immer noch sehr viele Unternehmen, die sehr, sehr papierlastig arbeiten, die viele Aktenhängeregister haben etc. Und die sind nach und nach dabei, das Ganze eben erstmal, wie gesagt, als digitale Dateien vorzusehen und dann eben im weiteren Schritt Systeme wie Evana oder generell DMS-Systeme einzuführen, auch ihre ganze Stammdaten, Mieterverwaltung, ERP-Systeme zu machen. Also da tut sich gerade vieles. Die Branche holt da ein Stück weit auf, aber wie du richtig gesagt hast, im Vergleich zu anderen Branchen hinken wir da immer noch ein Stück weit hinterher. Und ich glaube, da ist immer noch ein sehr großes Potenzial, was da an Möglichkeiten vorhanden ist und wo man mit Tools wie Evana oder anderen Tools massiv den Arbeitsalltag, die Prozesse effizienter gestalten kann, beschleunigen kann und natürlich auch, das ist ganz entscheidend, eine valide Datenbasis auch für weitere strategische, unternehmerische Entscheidungen schaffen kann, weil daran hakt es ja oft, wenn meine Datenlage nicht korrekt ist, fälle ich im Zweifel die falschen Entscheidungen oder es braucht alles länger, dann geht wertvolle Zeit verloren. Und all das wollen wir mit Evana eben verbessern, ein Stück weit unterstützen, dass die Datenbasis sauber ist, dass die Datenbasis aktuell ist und dass ich darauf eben valide Geschäftsentscheidungen auch fällen kann.
Du hast gerade angesprochen, es gibt noch viele Unternehmen, Property Manager, Asset Manager, die wirklich noch die Hängeregister oder Aktenordner hinter sich stehen haben. Wie muss ich mir jetzt so einen Onboarding-Prozess vorstellen? Ich habe das jetzt und möchte jetzt zu Evana gehen, digitalisieren lassen. Wie muss ich so einen Onboarding-Prozess vorstellen?
Ja, also gerade der Aktenordner ist, sagen wir mal, das Extrembeispiel, das gibt es immer noch sehr häufig. Wir fangen, das System Evana fängt an, mit dem digitalen Dokument zu arbeiten. Nichtsdestotrotz unterstützen wir natürlich Kunden, die noch Papierakten haben. Und wie gesagt, davon gibt es tatsächlich noch sehr viele. Auch beim Scanning, wir arbeiten da mit Partnern zusammen, die dann im Zweifel den Ordner wirklich vor Ort abholen, scannen lassen, uns die digitalen Dokumente zur Verfügung stellen und den eigentlichen Aktenordner entweder zurückgeben oder archivieren, je nachdem, wie der Kunde das wünscht. Aber wir fangen dann eben mit dem gescannten Dokument anzuarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon viele Unternehmen, die bereits digitale Dokumente auf ihren zentralen Laufwerken, auf ihren Servern, vielleicht sogar schon in einem anderen DMS liegen haben. Und dann gibt es eben auch, oder dann ist eben die Frage, wie kommen diese Daten zu uns und wie geht es da weiter? Grundsätzlich für den Import in Evana gibt es drei Möglichkeiten. Der einfachste, vor allem auch der für das tägliche Arbeiten, ist die Dateien per Drag and Drop direkt in unsere Applikation zu ziehen. Die Applikation läuft browserbasiert. Das ist eine reine SaaS, Software as a Service Lösung. Es gibt kein Tool, das installiert werden muss, keine Applikation, die ich irgendwo installieren und von meiner IP freigeben muss, sondern ich kann es einfach über den Browser aufrufen mit meinen Login-Daten, kann dann digitale Dokumente per Drag and Drop, wie gesagt, einfach in die Plattform ziehen. Das geht auch für große Uploads, für große Mengen. Weil man an der Stelle aber bei großen Mengen ein Stück weit limitiert ist, gar nicht durch Evana, sondern primär durch den Browser, mit dem man arbeitet, bieten wir noch zwei weitere Möglichkeiten an, wie Daten bei uns importiert werden können. Das eine ist, dass wir einen SFTP oder Blob Storage zur Verfügung stellen, wo man die Daten hochlädt und Evana macht dann den Import in das Evana-System. Oder die dritte Möglichkeit, wir haben eine standardisierte REST-Schnittstelle, über die auch Dokumente importiert werden können, vom zentralen Server, von einem SFTP-Server etc. Das sind die Möglichkeiten, wie Daten in das System erstmal importiert werden können. Davor gelagert, wie gesagt, wäre der Scan-Prozess. Und im weiteren Verlauf werden diese Dokumente dann in Evana analysiert. Das heißt, die KI extrahiert sowohl den Text als auch die Vorschaubilder und analysiert dann eben die Dokumente und macht einen Vorschlag, welcher Dokumenttyp das ist. Ja, das ist eben bei uns diese Klassifikation. Und ich glaube, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir mit die beste KI an der Stelle in der Immobilienbranche haben, was die Klassifikation von Dokumenten anbelangt. Das heißt, wir haben über 300 verschiedene Dokumentstypen mittlerweile antrainiert, die von der KI mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden und dann auch entsprechend klassifiziert werden. Wenn das Ganze durch die KI gelaufen ist, empfiehlt das System je nach Wahrscheinlichkeit der Erkennung noch eine Kontrolle, im Zweifel Nacharbeit oder kann direkt dem Nutzer vorschlagen, dass die KI ausreichend gute Ergebnisse geliefert hat und man darauf vertrauen kann. Und mit diesen Informationen können wir dann die Dokumente weiter verarbeiten und vor allem auch weiter verorten. Die erste primäre Aufgabe, die sich erstmal bei den meisten Nutzern stellt, ist, dass ich meine Dokumente sauber abgelegt haben möchte in einer standardisierten Ordnerstruktur. Ich möchte vielleicht auch Duplikate rausgefiltert haben. Auch das ist etwas, was Ivana bietet, indem wir gleiche Dateien, damit ist also nicht die gleiche Datei gemeint, auch wenn die anders heißen sollte, erkennen und aussortieren. Das heißt, wir haben keine doppelten, dreifachen oder mehrfach vorhandene Dokumente im System, sondern haben immer nur ein Dokument, das klassifiziert, verortet und ordentlich abgelegt wird. Damit finden die Nutzer dann ihre Dokumente in einer standardisierten Ordnerstruktur in unserem Datenraum wieder und haben die Möglichkeit, darauf eben ja, Suchfunktionen laufen zu lassen, Auswertungen zu fahren oder eben auch einfach nur nach ihren Dokumenten in der Ordnerstruktur zu suchen, sich die Inhalte eines Ordners anzuschauen oder auch ganze Mieterakten zusammenzufassen, sich alle Daten eines Mieters oder alle Dokumente eines Mieters anzuzeigen und aufzurufen. Ansonsten beim Onboarding-Prozess an sich noch, das war jetzt der Dokumentendurchlauf. Natürlich gibt es Berechtigungssysteme oder ein Berechtigungssystem, das wir konfigurieren mit den Nutzern. Das heißt, wir gehen mit dem Kunden ins Gespräch, hinterfragen, welche User es gibt, welche Gruppen es gibt, wie die Gruppen aufgeteilt sein sollen. Das Ganze hängt maßgeblich auch daran, wie das Unternehmen jeweils aufgebaut ist. Wir haben da gewisse Vorschläge, die wir machen oder ein gewisses Standard-Setup, das wir anbieten, werden das aber in der Regel immer mit den Kunden individuell dann nochmal ein Stück weit anpassen. Das hängt an der Portfoliogröße, das hängt an den externen Dienstleistern, die da angebunden werden sollen. Aber da gibt es von uns Vorgaben, Standards, mit denen wir erstmal beginnen können und erarbeiten uns das dann mit dem Kunden gemeinsam, um das für die jeweiligen Kunden, Partner ein perfektes Setup zu finden.
Zwei Fragen habe ich jetzt hier noch auf meinem wunderschönen Zettel, dem analogen Zettel, noch stehen. Die eine, du hast gerade angesprochen, man kann kollaborativ mit Ivana arbeiten. Ich glaube, das ist ja eines der großen Ziele auch, oder was sich Ivana auf die Fahne schreibt. Ich glaube, wenn wir bei Ivana sind, Asset Manager zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene Parteien, die mit dem Objekt dann arbeiten. Also ein Property Manager, Facility Manager, vielleicht noch Wirtschaftsprüfung. Das ist ja eigentlich auch ohne Probleme möglich, oder?
Richtig, das war eben das, was ich gerade angesprochen hatte. Mit dem Thema Rechtemanagement. Wir können natürlich externe Dienstleister einbinden. Ziel ist, dass man als in der Regel Eigentümer oder Verwalter oder Asset Manager eines Objektes einen Datenbestand hat, der zentral vorgehalten wird und man darauf dann eben verschiedene Parteien Zugriff geben kann. Das kann ein externer Property Manager sein, das kann der Jurist sein, das kann aber natürlich auch ein Gutachter sein, der regelmäßig seine Gutachten erstellt oder ein ESG-Reporting erstellen möchte. Das heißt, ich kann auch selektieren über das Rechtemanagement, wer soll was sehen. Ich kann diesen externen Personen oder natürlich auch internen Personen Zugriff geben und die Berechtigungen eben so einschränken, dass man keine vertraulichen Daten rausgibt, die nicht rausgegeben werden sollen, sondern dass eben der angesprochene Gutachter in dem Beispiel dieses Datenset, ein Dokumentenset zur Verfügung gestellt bekommt, das er für sein Gutachten braucht, aber eben auch nicht mehr sieht. Das Ganze können wir temporär natürlich einschränken oder auch sagen wir, die Berechtigung stehen lassen für regelmäßige Reportings oder regelmäßige Gutachten. Also dieses kollaborative Arbeiten ist tatsächlich ein zentraler Punkt des Ivana-Systems, in dem man eben einen Datenbestand hat, zentral vorhält und man nicht die Situation hat, die wir heute sehr oft noch bei Kunden vorfinden, dass der Asset Manager seine Kopie des damals angekauften Datenraums digital hat und der weiterlebt, parallel aber der Property Manager den gleichen Datensatz bekommen hat, auf seinem Laufwerk liegen hat, der auch aber anders weiterlebt und dann vielleicht noch andere Parteien, wie jetzt eine Vorverwaltung oder auch externe Personen, immer wieder Kopien dieses Datensatzes bekommen und sich der aber dann an den verschiedenen Stellen eben auch unterschiedlich weiterentwickelt, weil das Objekt lebt ja, das Objekt wird bewirtschaftet und nicht alle tauschen immer perfekt die Daten miteinander aus. Und diese Redundanzen wollen wir eben verhindern oder vermeiden, indem wir diesen angesprochenen zentralen Datenbestand vorhalten und dort eben den verschiedenen Personen die Zugriffe ermöglichen, die sie jeweils brauchen.
Du hast vorher auch noch gesagt, dass die Daten, wenn wir die haben, auch abgelegt werden, ne? Also strukturiert abgelegt werden. Gibt es da einen Best Practice oder da muss ich ja einen Index haben, einen Datenraum. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also primär liegen die Daten bei uns natürlich alle in der Datenbank sortiert zu den jeweiligen Objekten. Die Ordneransicht ist das, was viele Nutzer noch gerne wollen oder brauchen oder gewohnt sind, daran zu arbeiten. Wir sehen immer mehr, dass die Suchfunktionen mehr in den Vordergrund rücken. Man kennt das auch mittlerweile von vom Handy, von der Google-Suche etc. Also ich klicke mich ja nicht mehr überall durch Ordner durch, sondern ich suche das, was ich brauche und finde es möglichst schnell. Aber nichtsdestotrotz ist die Ordnerstruktur natürlich noch etwas, was viele Nutzer auf dem Weg mitnimmt, mit digitalen Tools zu arbeiten, weil ich dort erstmal das vorfinde, was ich vielleicht auch von meinem lokalen Windows Explorer gewohnt bin. Heißt aber, da hatten wir vorhin schon ein bisschen das Thema angesprochen, wir wollen nicht, dass die Ordnerstrukturen unterschiedlich weiterleben oder unterschiedlich wachsen, sondern wir wollen eine standardisierte Struktur. Das ist auch das, was eben die Kunden natürlich zu schätzen wissen, weil du dann relativ schnell Urlaubsvertretung machen kannst, ein Kollege fällt aus, ich muss einspringen oder neue Kollegen kommen dazu. Man findet sich ad hoc sofort zurecht, weil die Assets grundsätzlich im Grunde die gleiche Ordnerstruktur aufweisen. Natürlich unterscheiden sie sich in der Tiefe dann, was die Mieterstruktur zum Beispiel anbelangt, was verschiedene Bauprojekte oder Baumaßnahmen anbelangt. Da hat jedes Asset seinen individuellen Bereich. Aber die Grundstruktur, was Daten zum Gebäude, was Daten zum Grundstück, was Daten zur Verwaltung anbelangt, die stellen wir generalisiert zur Verfügung. EGIF hat bereits vor einigen Jahren einen Standard oder einen Vorschlag für einen Standard-Datenraum-Index oder Datenraumstruktur veröffentlicht. An der haben wir uns orientiert, haben gemeinsam mit Kunden und aus eigener Erfahrung diesen Index, wie wir ihn nennen, also diese Ordnerstruktur weiterentwickelt, haben da unseren Ivana GIF Lifecycle Datenraum-Index daraus erstellt. Das ist auch das, was wir jedem Kunden erstmal beim Onboarding zur Verfügung stellen. Das ist der standardisierte Index, in dem man immer seine Dokumente absortiert vorfindet. Aber wir bieten auch die Möglichkeit, dass Kunden ihren eigenen Index, ihre eigene Ordnerstruktur abbilden können. Ja, viele Kunden kommen bereits und sagen, ich habe mich schon in den letzten Jahren damit befasst, ich habe bereits eine standardisierte Ordnerstruktur, ich möchte die gern weiterverwenden, weil meine Nutzer kennen die, ich möchte die jetzt nicht überrumpeln und was komplett Neues denen aufzeigen, sondern ich möchte, dass die sich auch in ihrer bestehenden Struktur wiederfinden. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese Struktur des Kunden auf der Ivana-Plattform anzulegen, bei den Assets jeweils zu hinterlegen und die KI, das ist das Tolle daran, die KI sortiert dann die Dokumente nach der neuen Struktur des Kunden. Das können wir eben, weil wir nicht den Ablageort des Dokuments definieren, also wir sagen nicht, das Grundbuch soll jetzt in Ordner 2.5, weil das immer so gewesen ist, sondern wir sagen, das Grundbuch hat den Dokumenttyp Grundbuch. Ja, und die Flurkarte ist eine Flurkarte und die Baugenehmigung ist eine Baugenehmigung. Und aufgrund dieser Klassifikation können wir dann auch konfigurieren, wo dieses Dokument angezeigt werden soll. Und wenn es beim Kundenordner der Ordner 2.5 ist und beim Ivana EGIF-Index vielleicht der Ordner 1.8, dann ist es so. Aber ich muss eben nicht als User manuell die Zuweisung machen, wo das Dokument angezeigt werden soll, sondern ich lade es nur in die Ivana hoch, ich lasse es von der KI klassifizieren, ich kann das natürlich nochmal kontrollieren, korrigieren, aber die Ablage in der Ordnerstruktur, in der vorkonfigurierten Ordnerstruktur, das macht das Ivana-System dann automatisiert.
Ich glaube, du hast gerade einen wichtigen Thema auch angesprochen, die GIF und mit ihrem Standard, den es jetzt schon länger gibt. Ich glaube, die meisten ist der GIF und der GIF-Standard, der eben auch bekannt und nutzen den auch oder orientieren sich auch selbst schon daran. Ich glaube, was man dazu sagen muss und was ich glaube auch wichtig finde und cool finde, dass Ivana da einen eigenen Weg gegangen ist und den quasi weiterentwickelt hat, weil der GIF-Standard ja ursprünglich ja eigentlich bloß auf Basis von Transaktionsdatenraum kam und nicht wirklich für die Bestands- und Lifecycle. Sprich, da hat Ivana wirklich gesagt, als Bestandsdatenraum, hey, wir nehmen das, das ist gut, das ist der Standard, aber wir entwickeln ihn halt weiter, dass es wirklich so ein Bestandsdatenraum tauglich ist.
Korrekt.
Ich glaube, da ist Ivana einen guten Weg gegangen. Was wir jetzt noch hatten, ne, oder was mich interessieren würde, wir haben es vorher auch angesprochen mit den Daten, auf Daten Entscheidungen treffen etc. Ich habe jetzt die Daten, lade ich hoch auf Ivana, ich weiß jetzt, ich habe jetzt ein Grundbuch, ich habe jetzt einen Mietvertrag, ich habe eine Mietvertraganlage, aber wenn ich jetzt bloß auf Ivana habe, kann ich ja schwer Auswertungen machen. Wie kann ich Auswertungen machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich immer seinen Datenbestand auch wieder herunterladen. Man kann aber auch sich Listen herunterladen. Also ich kann mir zum Beispiel den Datenraum Index, das heißt nicht nur die Ordnerstruktur, sondern auch die darin liegenden Daten als Liste exportieren, einfach um einen Überblick über meinen Datenraum zu bekommen. Aber das ist jetzt das Thema wieder Arbeiten mit Daten und nicht mit Dokumenten. Wir haben natürlich wesentlich mehr Informationen, die wir an den Dokumenten erfassen. Wir können Mieter zuweisen, wir können die vorhin angesprochenen Bauprojekte zuweisen. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten oder Informationen, die wir in den Dokumenten festhalten. Und diese Daten exportieren wir auch nach draußen. Ich habe vorhin die Rechtsschnittstelle angesprochen. Das heißt, wir können diese Daten an fremde Systeme liefern. Wir können mit SAP kommunizieren. Aber wir haben auch jetzt eine Anbindung an das Tool Power BI hergestellt. Das heißt, wir exportieren auch die meisten Daten, die man als Nutzer in der Benutzeroberfläche sehen kann und aufrufen kann, auch nach Power BI. Und dort gibt es mittlerweile einige standardisierte Reports, die sich User ziehen können. Das heißt, eben ein Überblick über seine hochgeladenen Daten. Daten, sei es aber auch, wie sind meine Assets strukturiert oder wann wurde welches Dokument von wem hochgeladen, etc. All diese Informationen können wir oder exportieren wir bereits nach Power BI und können sie dort eben in Reports auswerten. Dort gibt es einige standardisierte Reports, wie gesagt, die stellen wir von Haus aus quasi zur Verfügung. Die Kunden haben aber natürlich auch die Möglichkeit, mit ihren Daten eigene Auswertungen und eigene Reports zu fahren. Beispielsweise wurden mal ein ganzer Schwung an Heizkosten, Erhöhungsschreiben hochgeladen. Dort wurden gewisse Informationen ausgewertet oder ausgelesen. Und über diesen speziellen Upload hat man sich dann einen Report gezogen, um dort die hinterlegten Werte auszulesen. Also das sind individuelle Reports, die Kunden dann ganz eigenständig auch mit ihren Datensets machen können, weil wir eben diese ganze Datenauswertung auch nach extern exportieren können.
Was kann Ivana, wir haben jetzt schon viel gesprochen, was Ivana heute schon kann. Was steht eigentlich auf der Roadmap? Also was kommt in den nächsten Quartalen, Monaten? Auf was können sich die Nutzer und auch zukünftigen Nutzer, die hoffentlich jetzt den Podcast hören und sagen, hey, Ivana, richtig cool, auf was können sich die freuen?
Ja, und wir sind laufend dabei, natürlich das System weiterzuentwickeln. Also Ivana wird nie stehen bleiben. Es gibt, der Ideenpool ist fast unerschöpflich. Der Berg, den wir noch bearbeiten wollen, ist sehr, sehr groß, weil wir einfach ganz viele Möglichkeiten sehen, was man noch tun kann. Was war sagen wir, in der nahen Zukunft auf der Roadmap steht, ist in erster Linie die globale Suche. Wir haben eine, würde ich mal sagen, recht gute Suchfunktion inzwischen, die wir aber nochmal grundlegend überarbeiten und erweitern werden oder schon in Großteilen erweitert haben. Das heißt, ich hatte es vorhin angesprochen, bei der Analyse wird der OCR-Text natürlich erstmal extrahiert. Das heißt, wir haben den kompletten Text jedes Dokuments. Wir haben aber neben dem Text natürlich diese ganzen angesprochenen Metainformationen, zu welchem Mieter gehört es, wer das hochgeladen, wann wurde es hochgeladen, wohin wurde es hochgeladen, etc. All diese Daten werden wir in der neuen globalen Suche, die jetzt in den nächsten wenigen Wochen released wird, zur Verfügung stellen. Und auch in so einer Art und Weise, dass man direkt im Ivana-System diese Funktionalitäten so bedienen kann, dass ich mir eben einen Suchbegriff eingebe, denn wenn ich zu viele Ergebnisse bekomme, um weitere Suchbegriffe ergänzen kann, dann aber noch weitere Filter oben drauf setzen kann. Ich möchte ein Dokument, das von Florian hochgeladen worden ist, und zwar gestern oder vorgestern, und zwar bei dem Asset XY. Also all diese Informationen kann ich dann in verschiedenen Suchfunktionen kombinieren, bekomme dann möglichst schnell und genau mein Ergebnis. Aber das Charmante daran ist, ich kann auch noch neben diesen sehr guten Auswertungen mir typische Suchanfragen speichern. Also wenn ich jetzt beispielsweise für ein Monatsreporting jeden Monat wissen möchte, welche neuen Mietverträge wurden hochgeladen oder welche neuen Mietverträge wurden abgeschlossen oder wie viele Kündigungen sind eingegangen, dann kann ich mir das als standardisierte Suchanfrage speichern und kann jeden Monat auf den Knopf drücken und bekomme direkt meine Liste, ohne lang auf die Suche gehen zu müssen. Das ist, glaube ich, etwas, was man bei der bisherigen Papierablage oder auch von mir als PDF-Ablage in der Form mit Sicherheit nicht hat und nicht kann. Und wir können da sehr effizient und schnell natürlich dann die Ergebnisse liefern. Das heißt, globale Suche, wie gesagt, ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, auf den ich mich auch persönlich sehr freue, ist der sogenannte statische Datenraum. Ich hatte vorhin die Logik erläutert, wie Ivana Dokumente ablegt, nämlich aufgrund der von der KI vorgeschlagenen Klassifikation automatisiert in einen standardisierten Ordner, in eine standardisierte Ordnerstruktur. Jetzt ist es aber so, dass eben auch die bereits angesprochenen Ordnerstrukturen auf den Laufwerken der Kunden bereits gelebt haben und fortgeschrieben worden sind und natürlich alles sehr unterschiedlich aussehen. Und diese Transformation von der bisherigen Ordnerstruktur in eine standardisierte Ordnerstruktur, die war oder ist natürlich ein gewisser Aufwand, der gemacht werden muss. Und um das Ganze zu vereinfachen, werden wir jetzt diesen sogenannten statischen Datenraum anbieten. Wie kann man sich das vorstellen? Ich nehme im Prinzip meine Ordnerstruktur, meine Dokumente zu meinem Objekt, das ich hochladen möchte, und ziehe das eins zu eins in Nirvana rein und sehe auch dann direkt nach dem Upload eins zu eins die gleiche Ordnerstruktur, die alte Ordnerstruktur sozusagen innerhalb von Nirvana mit allen Dokumenten, wo sie hingehören. Und dann kann ich innerhalb der Nirvana-Plattform direkt mit diesen Dokumenten weiterarbeiten, mit den genannten Vorteilen, OCR-Erkennung, ich kann sie durchsuchen, etc. Aber parallel, und das eilt dann tatsächlich gar nicht so, parallel findet natürlich die Klassifikation durch die KI statt und die Ablage dieser Dokumente in den parallel vorhandenen dynamischen Index, wenn man das möchte. Und diesen Transformationsprozess kann ich dann in aller Ruhe, ohne große Eile, auch im laufenden Betrieb fortführen. Habe aber, wie gesagt, vom ersten Moment an meine Dokumente im statischen Datenraum bereits in Nirvana drin und kann damit weiterarbeiten. Ein weiterer Vorteil, den wir dort sehen, ist, dass die Zuordnung von Dokumenten zu den Mietern, zu den Abrechnungsjahren bei Nebenkostenabrechnung beispielsweise oder zu Baumaßnahmen bei den Baugenehmigungen, dass diese Zuordnung nach wie vor einen gewissen manuellen Aufwand bedeutet. Beim klassischen Onboarding der Dokumente in Nirvana. Die KI unterstützt da zwar gut, aber sie kann nicht immer alles eindeutig identifizieren und da ist immer eine gewisse Nacharbeit erforderlich. Und diese Nacharbeit würden wir oder wollen wir mit dem statischen Datenraum massiv vereinfachen. Wie funktioniert das? In der Regel ist es so, dass diese Informationen bereits in der Ordnerstruktur vorhanden sind. Also in den meisten Fällen finde ich irgendwo auf den Laufwerken der Kunden einen Ordner, der heißt Mietverträge, und unten drunter kommen dann die Ordner, die Mieter A, Mieter B, Mieter C heißen. Oder ich finde einen Ordner, der heißt Nebenkostenabrechnungen, darunter gibt es die Ordner 2020, 2021 etc. Also diese Informationen, die wir als sogenannte Elemente an den Dokumenten tracken und vorhalten wollen, die finden sich in der originalen Ordnerstruktur. Und indem wir diese originale Ordnerstruktur in Nirvana abbilden, fällt es dann relativ einfach daraus, die entsprechenden Informationen zu extrahieren und die Dokumente mit diesen Dingen zu verknüpfen. Das waren jetzt mal zwei, sag mal, große Features, die ich in den nächsten Monaten bei uns sehe und auf die ich mich sehr freue und die auch, glaube ich, eine deutliche weitere Verbesserung in der Arbeit mit Evana bringen werden. Ansonsten arbeiten wir natürlich an ganz vielen Verbesserungen, wie gesagt, an vielen Stellen, sei es Usability, sei es UI-UX-Themen, auch zum Beispiel die Daten. Der Datenexport zu Power BI wird weiter ausgebaut. Wir stellen uns dort eben schon gewisse automatisierte Vollständigkeitskontrollen vor. Wir haben das bereits in der ersten Version, dass ich zum Beispiel überprüfen kann, habe ich über jedes Objekt einen Grundbuchauszug, habe ich bei jedem Objekt Baugenehmigungen liegen zu den Mietern, die ich im System habe, auch überall Mietverträge vor. Also diese Checks, die man mit den Daten machen kann, gerade in Bezug auch auf eine Vollständigkeit des Datenbestandes, die wollen wir weiter ausbauen. Das können wir schon in Teilen eben mit Power BI gewährleisten, aber auch da sind wir laufend dabei, diese Themen zu standardisieren, weitere, ich sag mal, Regeln oder weitere Informationen zu hinterlegen, weitere standardisierte Auswertungen zu fahren, um dann Nutzern möglichst einfach und simpel diese Kontrollen zu ermöglichen.
Du hast ja gerade die drei großen nächsten Steps, sage ich mal, angesprochen: statischer Datenraum, globale Suche und Vollständigkeitskontrolle. Klingt ja schon mal nach, ich sage mal, wenn alle drei da sind, sind wir an einem großen Game Changer. Heißt, man kann wirklich viel mehr Möglichkeiten mit Evana, viel mehr mit den Daten dann wirklich arbeiten, wirklich dieses Data-Driven. Bei Vollständigkeitskontrolle muss ich mir das so vorstellen, das heißt, ich habe immer ein Auge drauf oder kann tracken, welche Dokumente da sind, welche nicht. Könnte ich da dann zum Beispiel jetzt auch definieren, wir haben jetzt die 10 Dokumenttypen oder 100 Dokumenttypen, die immer da sein müssen, dass ich so transaktionsready bin, oder wenn ich zum Beispiel jetzt ein Portfolio habe oder einen Fonds, dass ich quasi ESG-Reporting habe, dass ich sagen muss, Energiebericht, Energieausweise müssen immer die aktuellen da sein. Ist ja möglich, oder?
Genau, das ist das Ziel. Also gerade mit Hinblick auf Transaktionen, wie du es angesprochen hast, auch mit Hinblick auf ESG, da gibt es natürlich Anforderungen, standardisierte klassische Anforderungen, die in jeder Transaktion da sind oder bei jedem ESG-Reporting da sind. Eben der Energieausweis muss da sein, das Grundbuch muss da sein, etc. Und heute ist es so, dass ich dann tatsächlich manuell mühsam durch meine Aktenbestände durchgehen muss und schauen muss, habe ich denn zu jedem Objekt wirklich einen Grundbuchauszug? Habe ich zu jedem Objekt wirklich einen Energieausweis etc. All das können wir natürlich mit einem Klick darstellen. Ich kann direkt mir mein Portfolio aufrufen, kann sagen, werte mir aus Grundbuchauszüge, werte mir auch aus Energieausweise, sind die da, sind sie nicht da. Und dann kriegst du direkt quasi sinngemäß das Red Flag angezeigt, dass ja an manchen Objekten eben noch die relevanten Dokumente fehlen. Und klar, es gibt ein Set, das können wir definieren, und das haben wir schon in Teilen definiert, in weiten Teilen definiert, dass wir als standardisiert oder als erforderlich sehen. Natürlich kann aber jeder Kunde immer noch eigenständig sagen, ich hätte aber gerne auch diesen oder jenen Dokumenttyp dazu in meinem Standard-Reporting oder auch nicht. Oder auch manche sehe ich vielleicht als weniger relevant an. Also wir sind da sehr flexibel, dadurch, dass wir alle Datensätze bereitstellen, diese Vollständigkeitschecks zu fahren. Was man vielleicht einschränken muss, ist das Thema des Datums oder der Aktualität der Dokumente. Wir versuchen natürlich in Dokumenten auch immer das entsprechende Datum zu finden, das jeweilige Dokumentdatum zu finden, anhand dessen man natürlich auch eine Aktualität dann ermitteln kann. Ich sehe, mein Grundbuchauszug ist von 2013, dann ist ganz klar, dass der natürlich nicht aktuell ist und dass ich für eine Transaktion den nochmal neu anfordern muss. Das geht bei vielen Dokumenten schon sehr gut, gerade bei denen, die wie ein Grundbuchauszug natürlich standardisiert sind, wo natürlich dann, sag mal, technologische Schwierigkeiten bestehen oder Hinderungsgründe bestehen, sind also Sachen wie handschriftliche Dokumente. Wann wurde der Mietvertrag unterzeichnet? Das wird keine KI der Welt heute sinnvoll auslesen können, wenn da eben handschriftlich dann das Datum unten drunter steht. Da muss man ganz klar sagen, da sind wir ein Stück weit technologisch limitiert. Aber nichtsdestotrotz kriegt der Nutzer die Antwort, Dokumenttyp Mietvertrag liegt zu dem Mieter vor. Wir haben auch Nachträge zu dem Mieter vorhanden. Im Zweifel muss ich dann, wenn ich das einmal genau wissen möchte, ins Dokument reinschauen. Aber wir werden eben, wie gesagt, aus, sind Mietverträge da, sind Grundbuchauszüge da, sind auch Nachträge da, sind Übergabeprotokolle, sind Bürgschaften da. Das sind alles diese klassischen Dokumente, die in der Transaktion auch sofort im Rahmen der DD abgefragt werden. Und das kann ich eben als Verkäufer, der den Datenbestand bei Ivana hat, im Vorfeld sehr einfach und sehr effizient prüfen.
Man muss aber, glaube ich, auch die KI da in Schutz nehmen, wenn man, du hast gerade angesprochen, wenn da handschriftliches Datum steht oder eine Unterschrift oder irgendwelche Bemerkungen. Man tut sich auch als Mensch manchmal eben auch einfach schwer, wenn da handschriftlich mit Kugelschreiber was hingeschrieben ist, das zu erkennen. Also da tut sich der KI dann natürlich dann nochmal schwerer. Ich glaube, da muss man so ein bisschen Schutz nehmen, die KI. Die KI ist keine Wunderwaffe, sondern die unterstützt einfach. Und ich glaube, das muss man immer im Hinterkopf noch haben.
Genau, genauso sehen wir die KI. Und das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem in der Vergangenheit gewesen, wo das Thema KI aufgekommen ist. Man sieht natürlich die Werbung im Fernsehen, es werden ganz tolle Sachen angekündigt, mein Handy ist KI, kann automatisch Bilder im perfekten Modus schießen etc. Die Menschen erwarten dann oder haben natürlich erwartet, die KI nimmt mir meine Arbeit ab. So, und wenn ich jetzt die KI was machen lasse, dann brauche ich es nicht mehr tun. Das ist so ein Stück weit falsch. Man hat jetzt auch in der Branche festgestellt, okay, die KI ist eben das Werkzeug, was du gerade angesprochen hast, das den Menschen bei der Arbeit unterstützt, aber nicht die Arbeit komplett abnimmt. Also man muss sich von der Illusion verabschieden, dass man einfach alles blind reinschmeißt und sich nicht mehr drum kümmern muss. Das ist nicht richtig. Das kann die KI nicht. Das ist eben technologisch begrenzt. Wie gesagt, die Handschrift ist eines der plakativsten Beispiele, glaube ich, woran man das erkennen kann, dass eben die KI nicht immer alles können muss oder können kann oder heute noch nicht kann. Natürlich wird es in Zukunft anders aussehen. Aber jedem sollte bewusst sein, die KI ist ein Werkzeug, die unterstützt mich, die macht Vorschläge, die erleichtert mir meine Arbeit, die beschleunigt meine Arbeit, aber mir wird meine Arbeit deswegen nicht komplett abgenommen. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen auch die Erwartungshaltung muss valide sein, muss passen an das, was technologische Systeme heute leisten können. Und ich glaube, wenn man dieses Mindset mitbringt, dann ist man bei uns sehr, sehr gut aufgehoben, kriegt eine tolle Unterstützung in seiner Arbeit und hat eben die angesprochenen Möglichkeiten, die sich durch solche technologischen Weiterentwicklungen dann entsprechend bieten.
Es gibt auch eine Studie, ich glaube, die ist jetzt mittlerweile 2 oder 3 Jahre alt, vom Fraunhofer-Institut in München, dass man im Schnitt, ich glaube, 30 Minuten Dokumente sucht oder nach den relevanten Informationen sucht. Ivana verkürzt ja die Zahl einfach mit globaler Suche, Dokumenttyp etc. Ich glaube, man hat einfach in den 30 Minuten, die man dadurch gewinnt am Tag, einfach mehr Zeit, wirklich den Fokus auf, ich sag mal, die wichtigen Themen in Anführungszeichen zu legen, um dann auch wirklich fundierte Entscheidungen treffen zu können und nicht einfach dann Dokumente suchen zu müssen. Ich glaube, das ist Ivana ein gutes Tool dafür, um einfach dann auch unterstützen, Effizienz zu steigern, dass man auch wieder wirklich mehr Zeit hat auf
die Kernarbeiten, weil ich glaube, von einem Asset Manager ist nicht die Kernarbeit, Dokumente zu suchen, sondern einfach mit den Dokumenten, mit den Daten dann eben die Entscheidungen zu treffen, um einen Mehrwert dann für den Eigentümer zu treffen und auch für die Mieter natürlich.
Vollkommen korrekt. Also ich habe in der Vergangenheit das zweifelhafte Vergnügen gehabt, genau diese Suchen durchführen zu dürfen, nämlich im Rahmen von Transaktionsvorbereitungen. Dann werden meistens alle ganz hektisch und sagen, oh Gott, wo sind meine Dokumente? Ich brauche jetzt einen Transaktionsdatenraum und das am besten gestern. Wo habe ich denn alles eigentlich? Und dann fängt man an zu suchen an den verschiedenen Quellen. Ich hatte vorhin schon einige angesprochen, vom Property Manager zum Asset Manager, zum Transaktionsteam, das das Objekt vielleicht vor 5 oder 10 Jahren angekauft hat, etc. Also alle haben irgendwo Dokumente und im Zweifel gibt es das Dokument auch nur einmal an einer dieser 3 Stellen oder auch mehreren Stellen. Und da geht teilweise enorme Zeit drauf, Dokumente zu suchen. Und das ist eben etwas, was wir ganz klar als Vorteil sehen, wenn ich meinen Datenbestand zentralisiert habe und das eben auch noch in einer so effizienten Art und Weise, dass ich sehr schnell mit wenigen Suchparametern meine gewünschten Dokumente finde, dann wird enorm Zeit gespart. Und wie du gesagt hast, jede Zeit weil man natürlich für andere Dinge, die wesentlich wichtiger sind, als die Suche nach Dokumenten nutzen können, um eben valide Geschäftsentscheidungen treffen zu können oder das Asset auf andere Art und Weise nach vorne zu bringen, aber sich nicht eben mit der mühsamen Suche nach Dokumenten zu befassen.
Bevor ich dich jetzt in den Feierabend entlassen kann, habe ich noch eine Frage, einen Punkt hier auf meinem Zettel stehen. Ich glaube, die kannst du auch schnell beantworten. Gibt es irgendwie Trainingsvideos oder etc., Trainingsschulungen, weil wir haben es jetzt schon angesprochen gehabt, unzählige Möglichkeiten, was ihr Warner hat. Gibt es da irgendwas dazu, also irgendwie Trainingsvideos, Informationen etc.?
Natürlich, also das ist auch Thema oder Teil des Onboarding-Prozesses, sind wir vorher zu wenig drauf eingegangen, natürlich finden auch Schulungen statt, das heißt, wir erläutern den neuen Kunden, den neuen Mitarbeitern des Kunden natürlich das System, zeigen das Ganze. Aber das wissen wir auch, ein Training, sagen wir, eine Teilbeschallung ist immer so, dass man etwas sieht, das auch in dem Moment versteht, aber dann im Zweifel im Nachgang natürlich noch Fragen hat und Dinge aufkommen, die unklar sind, man vergisst wieder etwas etc. Und damit das eben verhindert wird, haben wir einen Pool an Trainingsvideos mittlerweile erstellt, die die verschiedenen Schritte in relativ kurzen, knackigen, aber sehr ausführlichen oder verständlichen Videos erklärt, sei es der Ablagenprozess, sei es eben die Suche, sei es das Navigieren im Datenraum etc. Also all diese Schritte gibt es als kleine einzelne Videosequenzen. Nutzer können sich die dann sowohl im Vorfeld einer Schulung, wenn man sich darauf vorbereiten möchte, als auch natürlich im Nachgang dann anschauen, jederzeit. Und haben da die Informationen, die sie brauchen, in der Regel dann in diesem kurzen Video drin. Die sind, wie gesagt, so gestrickt, dass sie nicht lange sind, also keine 20, 30-minütigen Videos, sondern eben kurze Sequenzen, aber dann eben fokussiert auf die einzelnen Schritte. Und wenn ich jetzt tatsächlich ein Problem beim Upload habe oder nicht weiß, mein Dokument jetzt hinverbunden ist im Zweifel, dann kann ich mir dieses Video anschauen, wie die Suche funktioniert, wie der Upload funktioniert. Und in der Regel kommen die Leute dann damit auch sehr gut zurecht.
Sprache vermutlich Deutsch und Englisch erstmal?
Richtig.
Gut, dann will ich dich nicht weiter stören und aufhalten und würde dich jetzt in den Feierabend entlassen. Vielen Dank, dass du unser Gast heute warst, dass du dir Zeit genommen hast, uns Evana und wo die Reise mit Evana noch hingeht. Ich glaube, das ist auch für viele sehr spannend, auch für mich spannend, uns das einfach näher gebracht hast und, wie sagt man in Österreich so schön, vierte Baba.
Ja, die Papa, ja, richtig. Ja, danke, Flo. Hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch und allen Zuhörern viel Spaß mit Erfolg und hoffentlich sehen und hören wir uns bald wieder. We don't wanna change, we just wanna change.